Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind
Iris
und Bernd C. und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit und um Richtungshilfen geht es hier heute beim POP 129.
Wow, was für eine Zahl. Und eigentlich passt unser Einleitungssatz super zur heutigen Geschichte, weil es geht um die Geschichte eines Mannes, dessen Leben in einer Katastrophe stand und dann langsam die Richtung geändert hat und am Ende ein spektakuläres Finale und ein großes Happy End gehabt hat. Bist du interessiert? Dann bleib unbedingt dabei. Vorneweg möchte ich uns zwei Zitate mitgeben auf den Weg in diese Woche und sie sind beide aus der Bibel. Ich habe lange geguckt, ob ich noch was anderes finde, was mir besser gefällt, was passt, aber die beiden gefallen mir am besten. Eines ist aus dem Jakobusbrief, Jakobus 3, Vers 16. Würdest du uns das lesen?
Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet.
Ja, genau.
Was anderes soll ich auch lesen?
Sehr gerne.
Sprüche 22, Vers 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Den habe ich mir gestern Morgen aufgeschrieben in meiner Bibel. Wahr. Genau den Vers habe ich mir in meinem Buch geschrieben. Das ist einer der schönsten Verse in der ganzen Bibel. Ich wiederhole den nochmal, den musst du hören. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. So, was fehlt noch, wenn du die drei Dinge hast?
Nix.
Nee, gar nichts. Null.
Alles da. Ja. Wir haben zwei Haltungen in den beiden Bibelversen. Und zwei Ergebnisse. Das erste wollen wir nicht und das zweite, glaube ich, wollen wir alle.
Ja.
Und ein Mann, der das auch gesucht hat, der aber auch nicht damit gerechnet hat, dass er es so erreicht oder auch erstmal nicht erreicht, das war Josef. Nein, nicht der Josef aus der Weihnachtsgeschichte, weil November ist nicht automatisch die Weihnachtsgeschichte schon dran, sondern der Josef aus dem allerersten Buch der Bibel, dem Josef des Alten Testaments, dem Mann, der so viele Geschwister hatte und der erlebt hat, was Neid, was Eifersucht bewirken kann und wie viel Hass entsteht und wie viel Bosheit erwachsen kann auf diesem Nährboden von Neid und Eifersucht. Und ich habe das Thema überschrieben mit Zerbrochenheit schreibt Geschichte. Erinnerst du dich noch an das Lied? Das haben wir früher im Gottesdienst öfter gesungen. Manchmal, glaube ich, singen wir es immer noch, wenn die Melly-Dienst hat vielleicht. Ich weiß nicht mehr genau. Die holt manchmal die coolen Oldies raus. History Maker ist das Original von Delirious. Kannst du mal in YouTube suchen und dir anhören. Und auf Deutsch ist es auch sehr gut zu singen.
Wenn aus Zerbrochenheit Gott Geschichte schreibt.
Magst du den Text vorlesen? Bist du mal ein Leser?
Ja.
Okay. Hier geht's los.
Ist es heute wahr, dass durch mein Gebet der Himmel offen steht und die Erde bebt? Es ist wahr. Herr, ich glaube, ich lebe für dich. Ist es heute wahr, dass durch mein Gebet Tote auferstehen und die Blinden sehen? Es ist wahr, Herr, ich glaube, ich lebe für dich. Hier bin ich, Herr. Mach mit mir Geschichte in diesem Land. Hier bin ich, Herr, verkünde die Wahrheit für jedermann. Hier stehe ich, Herr, laufe zu dir in deinen Arm, in deinen Arm. Es ist heute wahr. Wer mit Jesus lebt, wer voll Feuer ist, für die Wahrheit steht, der wird Wunder sehen und es wird geschehen, dass aus Zerbrochenheit Gott Geschichte schreibt. Es ist wahr, Herr, ich glaube, ich lebe für dich.
Das ist so ein starkes Lied. Ich mag das voll. Ich mag auch die Musik, die dazu gehört. Mhm. Und dieser Satz, dass aus Zerbrochenheit Gott Geschichte schreibt. Mhm. Jesus hat gesagt, er ist nicht für die Starken gekommen, sondern der Arzt ist für die Kranken gekommen. Er ist nicht für die gekommen, die denken von sich, ich kriege alles selbst auf die Reihe, sondern für die, die wissen, dass sie bedürftig sind, dass sie Gott brauchen. Und jemand, der erstmal nicht so drauf war, war eben unser Josef aus dem Buch Genesis. Und mein erster Gedanke dazu heißt die Katastrophe. Ich habe euch eben erzählt, ihr könnt es nachlesen in 1. Mose, ich glaube 6, 37, da in den Kapiteln fängt seine Geschichte an, auf diesen Punkt hinauszulaufen, dass er war der Lieblingssohn. Ne, die haben eine Mehrehe geführt, mehrere Frauen, verschiedene Kinder von verschiedenen Frauen. Und dann war der Josef und dann später kam noch der Benjamin dazu. Das waren die Lieblinge von Papa. Und das ist schlecht, wenn Elternteile ein Kind mehr lieb haben als das andere. Und Josef bekam von seinem Papa Jakob dann ein Kleid oder einen bunten Rock, so sagt es die Bibel, ein Designermantel, Maßanzug. Er wurde bevorzugt und das wurde dann auch äußerlich noch sichtbar. Das hat natürlich den Hass, die Eifersucht der Brüder geschürt. Und irgendwann, als sie am Arbeiten waren und Josef sie versorgen sollte, nach ihnen schauen sollte, haben sie ihn kommen sehen und haben gesagt, guck, da kommt da der Träumer. Er hatte ja diese Träume, wo er gesehen hat, dass seine Brüder und seine Eltern sich irgendwann vor ihm neigen, wo er quasi in einer erhöhten Position ist, von Autorität, von Einfluss, wie auch immer. Und er hat diese Träume rausgeblubbert und nicht alles, was Gott einem zeigt, sollte man mit jedem teilen. Das kann blöde Reaktionen hervorrufen. Und der 17-jährige Josef, der war eben voller Naivität und Begeisterung über seine Karriere. Ich werde Millionär, ich werde reisen, ich werde rocken. Nur, dass ihr aber schon mal Bescheid wisst, bei mir läuft's. Und ja, er war voller Selbstbewusstsein. Klar, wenn der Papa ihn so bestätigt hat, ist es wahrscheinlich auch nicht verwunderlich. Und die anderen, die hatten einfach nur einen Hals auf ihn, die waren sauer. Ja, sie haben dann ihn zwar nicht umgebracht, das war der erste Plan, wir bringen jetzt um, wir schaffen uns diesen Anstoß aus unserem Leben raus, sie haben die Schnauze voll von dem Kerl. Sie haben ihn dann nur in Anführungszeichen als Sklaven verkauft an eine vorbeiziehende Karawane aus Ägypten und das ist natürlich eine Situation, wo du denkst, ja, mit Karriere und Millionär und Leben rocken, das sieht gerade gar nicht so aus. Sein Leben war zerbrochen, die Zukunft völlig ungewiss und er war am tiefsten Punkt, an dem ein Mensch wahrscheinlich ankommen kann, angekommen. Ja, er ist dann bei Potiphar. Wir kennen die Geschichte aus der Bibel oder aus Kindererzählungen und biblischen Bilderbüchern vielleicht noch von früher. Wenn nicht, lies es unbedingt nochmal nach. Oder auch wenn du es kennst, lies es nochmal nach. Er war dann in diesem Haushalt und es lief eigentlich ziemlich gut für ihn. Er war sehr begabt, er hat die Dinge gut organisiert bekommen und sein Herr war gut zufrieden mit ihm, aber die Frau des Hauses hatte ein Auge auf ihn geworfen. Die war bestimmt auch nicht hässlich, ne? Wenn Potiphar ein angesehener Typ war, der hat sich bestimmt auch eine hübsche Frau ausgesucht und die hat Josef sexuell begehrt, hat ihn angemacht. Er aber war integer, er war treu. Er hat die Werte seines Gottes hochgehalten, hat gesagt, nein, du gehörst mir nicht, du gehörst einem anderen Mann, ich werde mich hüten, hier mit dir zu schlafen. Und das hat die Frau ihm richtig übel genommen und hat ihn dann verleumdet und hat behauptet, er hatte versucht, sie zu vergewaltigen. Und natürlich hat man ihr geglaubt und er ist im Gefängnis gelandet. Und dann, wo er vielleicht Hoffnung hatte und sein Leben halbwegs stabil war, ist es wieder abwärts gegangen, auch völlig zu Unrecht. Er war ja treu, er war der Gute in der Geschichte, aber wenn dir keiner glaubt und die anderen das Maul aufreißen, dann nützt das oftmals nicht. Vielleicht hast du das auch erlebt. Ich weiß nicht, ob dein Leben eine Katastrophe aktuell erlebt oder du es erfahren hast, Schmerzhaftes durch Mobbing, durch Ablehnung, durch ja, Unrecht, was du vielleicht auch erlitten hast, kann dich in so eine Situation bringen, wo Josef war und wo du innerlich wirklich zerbrichst und vielleicht verzweifelst. Er kommt also ins Gefängnis, da deutet er zwei Träume und sagt den Leuten noch, denkt an mich, wenn ihr vor den Pharao kommt, aber wieder hat er eine Enttäuschung erlebt, er wurde vergessen. Hm. Und ganz ehrlich, der hätte doch Grund gehabt, sauer zu sein und enttäuscht. Ja,
absolut,
oder?
Absolut.
Ja. Seine weitere Entwicklung ist aber erstaunlich. Er macht dann am Ende tatsächlich Karriere. Er kommt aus dem Gefängnis, bekommt Gelegenheit, vor dem Pharaonentraum zu deuten, wird dann zum Verwalter der Schatzkammern oder der Getreidekammern Ägyptens und wendet eine Hungersnot für eine riesige Region, für die ja, damals bekannte umgebende Welt letzten Endes ab. In 1. Mose 41 möchte ich euch vorlesen, als Vers 55, als das ganze Land Ägypten Hunger litt und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sprach der Pharao zu allen Ägyptern, geht hin zu Josef, was er euch sagt,
das tut.
Das tut. Kommt dir bekannt vor?
Sehr, ja. Ist noch jemand, der das gesagt hat?
Wer?
Die Maria, die Mutter von Jesus. Also Hochzeit zu Kana war das, genau dasselbe Satz.
Mhm.
Auch dort, Jesus war gar nicht so willig, das Weinproblem zu lösen. Und dann sagte Maria nur zu den Dienern, was er euch sagt, das tut genau so. Und dann hat er gesagt, füllt es die Gefäße mit Wasser und dann war auf einmal Wein drin. So, ja, dieselben Worte, was er euch sagt, das tut. Das ist ein guter Rat bis heute übrigens, wenn er dir was sagt, dann solltest du das tun.
Und was für eine Ehre für Josef, in der Geschichte bedacht zu werden, als einer, der als ein Typus für den Christus, der kommen sollte, in diesem Bild, der erniedrigt, abgeschrieben, gehasst wurde von seinen Brüdern, aber dann der große Retter wurde am Ende, wo es eng wurde und das auch erkannt wurde. Und zwei Verse weiter steht dann in der Bibel, Vers 57, alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef Korn zu kaufen, denn es herrschte große Hungersnot auf der ganzen Erde. Einen ähnlichen Satz wie der Pharao zu Josef, wie Maria zu den Dienern bei dem Weinproblem, bei der Hochzeit, sagt auch Gott der Vater zu einer Gruppe Leute, die bei Jesu Taufe anwesend sind. Er sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. So, höre auf den Sohn, ist darum mein zweiter Gedanke. Wir wissen, dass die Liebe von Jesus Christus unbestechlich ist. Du kannst sie nicht ausradieren, du kannst sie nicht loswerden. Es gibt nichts, was du tun kannst, was Gottes Liebe zu dir schmälern könnte. Du kannst sie aber auch nicht vergrößern. Josef hat sich genau wie Jesus hier in dieser Geschichte nicht zum Bösen provozieren lassen. Josef hat auf Rache verzichtet und stattdessen völlig auf Gott vertraut. Der Mensch Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, erstarb für seine Feinde. Und Millionen von ihnen sind später seine Freunde geworden. Jesus hat sich seinen Platz nicht erkämpft durch Feindseligkeit, durch Ellbogen, durch Überwinden, sondern durch Überwinden von seinem eigenen Fleisch, von Selbstsucht, von seinen Gefühlen.
Mhm. Ja, ganz genau.
Er hat sich dem gestellt. Er hat in radikaler Akzeptanz dessen gelebt, was ihm passiert ist. Er hat sich selbst als Opfer hingegeben und hat niemandem dafür einen Vorwurf gemacht, wie ein Lamm.
Er hat sein Herz freigehalten. Von jeder Bitterkeit, von jedem Wut, jedem Zorn, all den Dingen, die Menschen sehr hässlich machen, wenn sie das über längere Zeit behalten. Ja, er hat vergeben.
Und der Gott, der Mensch wurde, hatte eigentlich noch mehr, noch viel, 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 viel mehr Grund als Josef, aufzustampfen und zu sagen, dann macht doch euren Scheiß alleine. Da bin ich, warum soll ich mich hier für euch krumm machen? Warum soll ich für euch durch diese Hölle gehen? Aber Christus, sein Herz ist so rein und so voller Hingabe und so voller Feindesliebe und wie du sagst, frei von Bitterkeit und Zorn, dass er das getan hat.
Ja.
Ja. Und dann kommen wir zu diesem zweiten Bibelvers von den Zitaten zu Beginn. Mein dritter Gedanke, den habe ich genannt, Einfluss durch Sanftmut und durch gewonnene Feinde. Magst du noch mal?
Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Reichtum, wer kann das nicht brauchen? Reichtum ist Überfluss, Ehre. Wow, du bist jemand, du bist geachtet, wertgeschätzt. Und Leben, das beinhaltet auch Gesundheit, das beinhaltet Langlebigkeit, das beinhaltet Frieden und Freude, die Leben ja ausmachen. All das steckt darin, in Demut und in der Furcht des Herrn.
In Josef zeigt uns Gott einen Mann im Alten Testament, der es geschafft hat, das Böse mit Gutem zu überwinden. Sicherlich war er nicht vollkommen und hat Fehler gemacht, wie alle Menschen außer Jesus Christus. Aber er hat es geschafft, auf Hass und Ablehnung, nicht selbst mit Hass und Gewalt zu reagieren, sondern mit Demut. Er hat auch oft geschwiegen. Er hat nicht versucht, so lesen wir es zumindest nicht, die Frau in den Dreck zu ziehen und sich zu wehren. Er hat auch wie ein Lamm sich ins Gefängnis abführen lassen ist. Er hat sich dem gefügt, seinem Schicksal in Anführungszeichen. Aber er hat auch Gottesfurcht bewiesen, weil er das Angebot der Frau abgelehnt hat. Mhm. Er war einfach, er war ein junger Mann, er hat bestimmt auch sexuelle Bedürfnisse gehabt, ganz normal, aber er hat Nein gesagt. Er war so gottesfürchtig, dass er gesagt hat, diese Grenze werde ich nicht überschreiten.
Er ist nicht seinen Hormonen hinterhergelaufen, wie es ja viele tun, auch viele ältere leider, sondern er ist seinen Werten hinterhergelaufen. Mhm. Das, was er als richtig und wahr entschieden hat, das, dem ist er treu geblieben, in guten wie in schlechten Zeiten, wie eine gute Ehe auch.
Ja, und er ist der zweite Mann im Staat Ägypten geworden, der Weltmacht von damals, vielleicht der USA von damals, wie man es nennt.
Absolut.
Na, die das Potenzial und die Ressourcen hatten, der weltweiten Hungersnot, die es gab, zu begegnen. Was für ein Einfluss, was für eine Machtposition das bedeutet hat, können wir uns vorstellen. Dieser Chef, dieser Präsident, dieser Pharao von Ägypten sagte dann, was er euch sagt, das tut. Er gibt ihm volle Vollmacht und ehrt ihn.
Ich stell mir manchmal vor, dass von diesem Moment an die Frau, die ihn versucht hatte, da die Frau von Potiphar, dass die beiden dann gesellschaftlich geächtet waren. Ich glaube, die wurden auf keine Party mehr eingeladen. Das war vorbei, die waren nicht mehr tragfähig.
Ja, das klingt so ein bisschen nach dem Buch Esther, ne? Wo dann am Ende abgerechnet wird mit dem.
Ja, der hat ja sicher nichts Negatives gegen die beiden getan, aber ich glaube, die waren draußen.
Ja.
Also das war einfach, die waren draußen, die haben sich selbst rausgekickt.
Was für eine Umkehrung, ne? Der Sklave, der Mann, dessen Sklave ich gestern war, ist heute irgendwo in der Hierarchie. Wo ist er denn? Da unten ist er irgendwo.
Spielt keine größere Rolle mehr, glaube ich, danach.
Genau.
Du hörst nichts mehr von ihm.
Es gibt ein Bibelvers oder zwei Bibelverse aus den Psalmen und aus dem Matthäus-Evangelium, wo etwas Ähnliches steht, eine ähnliche Aussage wie die, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn sind Reichtum, Ehre und Leben. Liest du uns die beiden bitte auch noch?
Psalm 37, Vers 11. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Das ist der eine. Und der andere steht in Matthäus 5, 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben.
Mhm. Menschlich gesehen möchte man das gar nicht denken. Im Reich Gottes sind die Sachen oft so, unlogisch. Die Sanftmütigen? Nein, die mit den größten Waffen, die mit der größten Armee, die mit dem lautesten Maul, die werden doch erobern und das Land am Ende besitzen, oder? Aber Jesus sagt hier, er zitiert quasi den Psalm, die Sanftmütigen. Was ist Sanftmut? Das ist ja ein Wort, was wir vielleicht nicht so oft heute benutzen. Ich habe gelernt, habe ich abgeschrieben aus deinem Kommentar, den du in die elektronische Bibel reingeschrieben hast. Das Wort, was hier aus dem Griechischen mit sanftmütig übersetzt wird, hat man benutzt, um zu beschreiben, wie ein Pferd gezähmt worden war. Okay. Es bezieht sich also auf Kraft, die unter Kontrolle steht. Ich denke dabei an Selbstdisziplin im Hinblick auf negative Gefühle. Ich werde vielleicht provoziert und ja, meine Seele reagiert auch, aber ich bin sanftmütig und folge diesem negativen Gefühl nicht. Ich habe diese Kraft unter Kontrolle. Für mich bedeutet Sanftmut, oder ich musste denken, es bedeutet auch, ich kann etwas sagen oder tun, aber ich verzichte darauf. Mhm. Ich könnte zum Beispiel etwas offenlegen, was ich weiß, eine Information, die ich besitze, die jemandem schadet, der mir gerade feindselig begegnet, aber ich verzichte darauf. Mhm. Ich habe Macht, etwas Bestimmtes zu tun, was mir dient, meinem Ruf dient, was jemandem schadet, der mir Schaden zufügt, aber ich verzichte darauf. Da fällt mir auch Jesus ein, war das bei Herodes oder bei Pilatus, wo er nicht antwortet? Ich glaube, Herodes, mit dem hat er, glaube ich, kein Wort gewechselt. Der hat ihn ja auch, zeig mir doch, wer du bist und komm schon, wer bist denn du, und zieht ihm den Mantel an. Und, aber er lässt sich da nicht, er hat all diese Kraft, er hätte diesen Mann in Staub verwandeln können, mit einem Fingerschnippen. Aber er schweigt, er verzichtet, er ist sanftmütig, er trägt das alles, weil es einem Ziel dient, was höher ist als der schnellen Befriedigung von Rache und ich habe aber hier Recht und damit das mal jeder weiß. Das tut Sanftmut. Sanftmut erträgt Dinge und hält sie auch über eine lange Zeit aus, ohne zu meckern oder Ansprüche auf Entschädigung zu stellen.
Ja, steckt ja auch in beiden Worten das Wort Mut. Im Deutschen, finde ich, ist es sehr schön auch zu sehen, sowohl in Demut wie auch in Sanftmut steckt das kleine Wörtchen Mut mit drin. Und mutig zu sein, das brauchst du, wenn du sanft sein willst in gewissen Situationen, brauchst du viel Mut. Und demütig zu sein, das erfordert eine ganze Menge Mut, weil die Natur in uns, die will ja immer zeigen, ich habe aber recht, ich bin aber der Gute und all das. Und in manchen Situationen das einfach auszuhalten und sagen, okay, dann sage ich halt gerade erstmal nichts, ich unterordne mich, und ich bin demütig. Und das ist so viel mutiger, als zurückzuschlagen, als anzugreifen, als zu verleumden oder was auch immer. Und viele andere tun in solchen Situationen, demütig und sanftmütig zu bleiben. Deswegen liegt da so ein großer Segen drauf oder ein großes Erbe, wie wir ja gerade gesehen haben. Das Wort Erbe kam ja in beiden Bibelstellen vor. Mhm. Sprüche in Matthäus 5.
Stimmt. Mhm. Das heißt ja dauerhafter Besitz. Und so sogar meine Kinder haben da was davon.
Ja.
Cool.
Ja.
Hab ich gar nicht gesehen.
Das ist so. Pastor.
Das ist ein schlauer Kerl. Ich weiß das. Ja, okay. Da gucken die Leute gucken noch zu.
Achso, ist ja noch da. Ja. Hallo.
Genau, dann sind wir beim nächsten Punkt. Sanftmut heißt auch, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Mhm. Und das ist richtig, richtig gut. Zugunsten einer großen Sache. Und das tun übrigens Männer. Richtige Männer tun das. Sie geben ihr Leben für ihre Frau und ihre Familie. Das heißt nicht immer, dass sie sterben, aber das heißt, dass sie auf Dinge verzichten. Das hast du gelernt als Ehemann und Vater. Dinge, die dir früher wichtig waren, wo du alles für gegeben hättest, dein Geld, deine Zeit, die waren dir nicht wichtig. Und du gibst dein Geld für Sachen aus, für andere Leute. Du machst dir den Kopf. Du bist der Geschenke-Mega-Papst. Du bist so schlau im Finden von Dingen, die Leute sich wünschen. Manchmal wissen sie es selber nicht, dass sie sich wünschen. Also mir geht es oft so. Und dann holst du Weihnachten aus der Hosentasche oder aus dem Baum. Und das ist so cool. Und das ist schön, den anderen im Blick zu haben und sich selbst zurückzunehmen. Und das ist auch Sanftmut. Und das ist unglaublich attraktiv. Und auch wir Frauen können das. Und wir können alle miteinander darin wachsen. Und uns an Josef und an Jesus Christus natürlich orientieren. Zu Sanftmut gehört für mich auch, habe ich ein bisschen so ähnlich schon gesagt, aber auf das Recht zum Recht haben zu verzichten. Manchmal zu schweigen. Auch wenn du weißt, es ist eigentlich ganz anders, als es gerade gesagt wird und lauthals herausposaunt. Es nicht richtig zu stellen, nicht zu kämpfen, nicht zu diskutieren, keine Debatte anzufangen, sondern einfach zu schweigen. In einem anderen Zusammenhang hat es mal jemand private Siege genannt. Es gibt Siege, die sieht jeder. Ein Erfolg, den du hast, vielleicht im Sport oder auch wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann sehen Menschen Dinge, wo du was erreicht hast. Aber die viel wichtigeren Siege sind die, die keiner sieht, außer Gott und dir. Das Papier, den Müll, den du einsammelst, wo dir keiner nachher sagt, Dankeschön, dass du das gemacht hast. Den Dreck, den du wegmachst. Das, was du einfach erledigst, ungesehen, ohne es zu erwähnen. Ach übrigens, ich habe da auch was für den Herrn getan. Können wir ihn auch ganz fromm verkaufen und rollen dann unsere Liste aus, unserer guten Taten der letzten 3 Wochen. Private Siege, ganz intime Dinge, die wir einfach tun, weil sie richtig sind, weil sie gut sind, weil sie Schaden abwenden, weil sie Sünden vielleicht von anderen bedecken. Und das ist auch Sanftmut. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass wir bei Josef ausgezeichnet sehen, wie Gott aus Zerbrochenheit Geschichte geschrieben hat. Und nach tausenden von Jahren lesen wir immer noch von ihm und staunen über diese Haltung, über das Tief und das Hoch seines Lebens, was er erlebt hat. Er hat triumphiert und er hat bei vielen Gelegenheiten keinen Anstoß genommen. Jesus hat das gesagt, selig sind wir, wenn wir keinen Anstoß nehmen.
Ja.
Und er blieb im Wesen, in der Liebe und in der Vergebung verwurzelt. Und zum Schluss habe ich noch eine Bibelstelle für euch und würde dich bitten, dass du die auch uns liest.
1. Mose 50, 18 bis 21. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen.
Und wieder sehe ich sie. Die Demut
und die Sanftmut
und die Gottesfurcht.
Ja.
Genau die gleiche Haltung. Auch in diesem Moment, der Vater war gestorben, das war nämlich, ging der, dieser Begegnung voraus und die Brüder dachten, jetzt ist der Vater tot, jetzt wird er sich rächen, jetzt sind wir nicht mehr sicher. Aber Josef hatte ein so wundervolles Herz. Und ich würde gerne für dich beten, für uns beten, wenn du das möchtest, dass Gott auch aus den Katastrophen kleiner oder größerer Art in deinem Leben, aus den Zerbrochenheiten, aus dem Versagen, aus dem Scheitern in deinem Leben die Bruchstücke nutzt, um daraus Geschichte zu schreiben. Geschichte Gottes. Ja. Wenn du das möchtest, dann schließ doch deine Augen, falte deine Hände oder heb sie zu Gott, so wie wir. Vater, ich bete für jeden, der das sieht, dass du jede Katastrophe in ein Happy End verwandelst.
Yes.
In Römer 8 steht, dass denen, die dich lieben, die diese Haltung haben, wie Josef sie gezeigt hat, dass denen alle Dinge zum Guten dienen müssen am Ende.
Ja.
Und so danke ich dir für die Transformation von Katastrophen in Siege. Ich danke dir, Herr, dass du jedem von uns hilfst, dir den Weg zu bahnen, dass du handeln kannst, um diese Geschichte mit uns zu schreiben. Ich bete, dass du uns immer wieder neu das Geschenk der Buße schenkst, das Geschenk der Demut, das Geschenk des Vertrauens und des Herzens, das gerne und schnell vergibt, so wie du uns vergeben hast, Vater. Wir wollen an deinem Beispiel wachsen, Jesus, und von dir lernen. Hilf uns, in Demut, in Gottesfurcht und in Sanftmut zu wachsen. Mach uns stark darin, durch deinen wundervollen Heiligen Geist. Amen.
Amen. Und wichtig ist mir noch zu sagen, dass die höchste Form von Demut die Entscheidung ist, mit Gottes Wort übereinzustimmen. Also Demut, geistliche Demut fühlt sich nicht so an, wie das, was manche Leute darunter verstehen. Ein geistlich demütiger Mensch wird nicht sagen, ich bin arm und ich bin nutzlos und ich bin nichts wert, sondern ein geistlicher Mensch wird das sagen, was Gott über ihn sagt und schon gesagt hat, was wir in der Bibel lesen. Nämlich, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich habe einen Auftrag in diesem Leben, ich bin nicht ersetzbar. Das ist, wie Gott über uns denkt. Und wenn Gott dir etwas sagt, dann ist es hilfreich für dich zu sagen, ich bin demütig. Zum Beispiel hat Gott gesagt, dass wir Gläubige mit Menschen beten sollen, damit sie gesund werden. Gott möchte durch dich andere heilen. Und es ist demütig zu sagen, ja, Gott will durch mich andere heilen, weil das hat er in seinem Wort, in Markus 16 zum Beispiel, klar geäußert. So, das ist Demut. Und damit du dort hineinkommst, in diesen vollkommenen Willen Gottes, ist es wichtig, auch die Einstiegstür zu nehmen, die Bibel uns zeigt, nämlich die Sündenvergebung durch Jesus Christus. Jesus ist gestorben für jeden Menschen, damit wir unsere komplette Schuld verlieren und damit wir wieder sozusagen resettet sind, reingemacht und vor Gott bestehen können und mit Gott Kontakt haben können, ohne dass Sünde, dass Schuld zwischen uns steht. Und das ist genau das, wo ich jetzt einladen möchte zu. Wenn du so demütig sein möchtest und möchtest sagen, ja, Gott hat gesagt, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, jeder Mensch hat diesen Status, bis er das Gebet spricht von ganzem Herzen, was ich jetzt, wo ich einladen möchte, das mir nachzusprechen. Weil dieses oder ein solches Gebet holt dich raus aus dieser Sündensituation und lässt dich das sein, was die Bibel die Gerechtigkeit in Christus nennt. Das ist das komplette Gegenstück. Sünde heißt verloren und schmutzig und dreckig und Gerechtigkeit heißt heilig, wiederhergestellt, voll in der Blüte sein. Und das möchte Gott für dich. Und wenn du sagst, ja, das brauche ich, ich weiß, dass ich es nicht schaffe alleine und niemand schafft es, sondern ich möchte Jesus Christus zum Herrn meines Lebens machen und möchte ihn um Vergebung für all meine Lebensschuld bitten. Dann schließ doch mal die Augen, heb eine Hand zu Gott und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben
Darum
bist.
Darum bringe ich dir jetzt jede Sünde in meinem Leben.
Darum bringe ich dir jetzt jede Sünde in meinem Leben.
Es tut mir leid, Herr.
Es tut mir
Bitte
leid.
Bitte vergib mir.
Bitte vergib
mir. Wasch mich ganz rein davon.
Wasch mich ganz rein davon.
Ich entscheide mich heute.
Ich entscheide mich heute.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Von jetzt an.
Von jetzt an.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Sei mein Herr.
Sei mein Herr.
Amen.
Amen.
Amen. Das war's. Wenn du das gemacht hast, von ganzem Herzen, dann kannst du jetzt stehen und kannst sagen, ich bin gerecht vor Gott, mir ist vergeben worden, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, ich stehe makellos, tadellos vor Gott. Das ist das Geschenk der neuen Geburt, wie die Bibel es nennt, und die gehört jetzt dir. Darum, fang an, mit Gott zu leben, rede mit ihm, wie mit deinem besten Freund, die Bibel nennt das Gebet, lies im Wort Gottes, fang an, in der Bibel zu lesen, vor allem im Neuen Testament, fang im Johannesevangelium an, lies dort jeden Tag ein Kapitel oder so und dann nimm dir Zeit, darüber nachzudenken und du wirst erleben, wie Gott zu dir spricht. Mhm. Oh wow. Und such dir eine Gemeinde, such dir eine Kirche, wo Jesus Zentrum ist und geh dort in die Gottesdienste. Wenn du keine findest und wohnst in der Nähe von Limburg, komm gerne ins Christuszentrum Limburg oder komm in unseren Livestream, wenn du weiter weg wohnst. Wir haben jeden Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst und du bist herzlich willkommen, dabei zu sein. Bei YouTube Livestream.
Super. Hat das Video dir gefallen? Haben wir dir ein Stück Segen vermitteln können? Dann gib uns noch ein Stück Segen zurück. Schenk uns einen Daumen hoch, lass uns ein Abo da und kommentier gerne diesen Pop. Schreib uns deine Gedanken. Wo hast du aus Zerbruch etwas erlebt, wo Gott das verwandelt hat in etwas für dich oder auch für andere Bedeutsames, Geschichtsträchtiges? Lass uns das hören. Ermutige uns, ermutige andere auch durch deinen Beitrag. Ja, wir haben auf unserem anderen Kanal auch was.
Ja, in Kürze kommt der neue Talk for Two.
Genau.
Teil 12, Teil 11 ist jetzt inzwischen online. Ihr könnt sehen, wie du ihm zeigst, dass er was ganz Besonderes ist. Wir Männer lieben diese Folge. Und ihr Frauen solltet ihr euch unbedingt anschauen.
Für euch ist sie eigentlich gedacht, ganz genau. Ja, Sonntag, Gottesdienst. Wir haben einen ganz besonderen Gastsprecher dieses Wochenende. Dennis Schröpfer aus Pforzheim kommt uns besuchen. Du bist herzlich eingeladen, auch schon am Samstag bei dem Seminar dabei zu sein. Das heißt, deine Zeit ist jetzt von 10 bis 13 Uhr. Melde dich an, wie zum Gottesdienst, einfach kurze E-Mail, dass du dabei sein möchtest. Es ist kostenfrei. Du kannst vor Ort dabei sein, du kannst aber auch über unseren YouTube-Kanal dich einfach am Samstag dazuschalten von 10 bis 13 Uhr.
Ja, und wir haben auch schon nächstes Wochenende wieder ein Highlight, weil dann haben wir unsere Freunde Judy und Fred Lambert, Pastoren in Wels in Österreich bei uns, REMA graduated und auch Vorstände der REMA-Bewegung, also das ist eine geistliche Bewegung von Kenneth E. Hagin gegründet in Österreich und in Deutschland. Dieser Mann ist fantastisch und er wird über die Autorität des Gläubigen lehren.
Ja.
Also eines der Kernthemen von Kenneth E. Hagins Lehre, die wir so lieben und so schätzen und die uns seit über 30 Jahren wirklich ausmacht. So, sei dabei im Christuszentrum live. Ich weiß nicht, ob es auch einen Livestream gibt
von Samstag, der 13.11. Das Seminar an diesem Samstag geht von 10 bis 17 Uhr mit Pausen natürlich. Und auch hier ist es genauso wie dieses Wochenende. Genau. Du kannst dich anmelden, vor Ort dabei sein. Oder über unseren YouTube-Kanal einfach. Das Video ist frei verfügbar. Keine Gebühr, keine Anmeldung erforderlich. Du musst dich nur reinklicken.
Samstag
gibt es Livestream.
Super, genau. Super. Und übrigens generell. Es ist jetzt so, wir haben noch mal ein bisschen die Abstände reduziert, was ja auch rechtlich in Ordnung ist, so dass wir jetzt was um die 100 Leute setzen können. Das heißt, selbst wenn du dich mal vergessen hast, sonntags zum Gottesdienst oder zum Samstagsgottesdienst anzumelden, du kannst immer zur Boarding-Zeit, das sind immer so eine Viertelstunde vorm Gottesdienst, vor der Veranstaltung,
20 Minuten,
kannst du unten im Eingangsbereich stehen und kannst schauen, ob noch Plätze frei sind, dann wirst du natürlich auch gerne reingelassen. Bisher war das nahezu immer möglich, dass wir noch ein paar Plätze, meistens möglich, dass du noch rein kannst. Also das nur so als Empfehlung, weil manche sagen, oh, ich habe vergessen, bis Freitag 19 Uhr hätte ich mich anmelden sollen. Danach geht es ja auf dem Wege nicht mehr. Aber komm doch einfach sonntagmorgens vorbei. Schlimmstenfalls fährst du halt nach Hause und setzt dich vor den Fernseher. Aber wirst sehen, allermeist kriegst du noch einen Platz bei uns.
Es gibt uns natürlich Planungssicherheit, wenn ihr euch anmeldet, wenn ihr das versucht. Aber meistens klappt es. Und es wäre so schade, wenn du es verpasst. Und es ist einfach viel cooler, mit den anderen zusammen zu sein, das zu erleben. Absolut. Und dabei zu sein, als vor der Scheibe zu sitzen und zuzugucken.
So sieht's aus. Gut. So, wir sehen uns wahrscheinlich noch mal vor Weihnachten mit einem Pop. Pop 130 wird das dann sein. Yeah. Und bis dahin sage ich dir, egal was gerade so los ist, verliere die eine Sache nie aus deinen Augen. Gottes Schuld an allem Guten in deinem Leben. So schaut's aus. Wir lieben euch. Bis zum nächsten Mal.
Bye bye.
Habt eine gesegnete Vorweihnachtszeit.